Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Markus.
Hallo.
Der Patrick.
Hallo.
Der Andreas.
Hallihallo.
Und ich bin der Daniel. In dieser Reihe wollen wir uns mit dem Thema Horrorrollenspiele beschäftigen. Wer den Podcast schon ein bisschen länger hört, weiß, dass Horrorrollenspiel so eines meiner absoluten Lieblingsthemen ist. Liegt nicht zuletzt daran, dass ich auch für das Cthulhu-Rollenspiel schreibe und generell gerne Horrorrollenspiele spiele. Aber wir möchten zusätzlich zu den Episoden, die wir bislang so rausgebracht haben, noch etwas mehr uns mit dem Thema Horror beschäftigen. Und zu diesem Zweck habe ich mir drei weitere Leute eingeladen, die sich hier alle mit dem Thema Horror sehr gut auskennen. Und im ersten Teil unseres Podcasts möchten wir uns mit Dingen beschäftigen, die wir vor einem Spiel machen können, wenn wir Horror leiten. Und es soll darum gehen, was das generell ist und wie man da rangeht und was man beachten muss, wenn man Horror leiten möchte. Meine erste Frage ist natürlich, was zeichnet denn Horror überhaupt aus? Also was ist das? Was ist das für ein komisches Genre, dem wir uns heute widmen wollen?
Horror ist als Genre sehr, sehr ungewöhnlich, weil es weniger themenbezogen ist, sondern das ist mehr eine Emotion, ist mehr das Gefühl, wenn es kalten Rücken runterläuft oder wenn man zusammenzuckt, weil man sich erschrocken hat oder wenn man Angst hat, den Würfel über den Tisch zu rollen, weil irgendwie eventuell was Schreckliches passieren könnte oder so. Und das kann man durch so ziemlich alle Genres durchmachen. Also man kann Horror wunderbar in Fantasy spielen oder in Science Fiction oder natürlich auch modernere Zeiten oder normale Zeiten, sag ich mal, wie Cthulhu hier 20er.
Ja, aber generell ist es natürlich eine Emotion, die man anspielen möchte. Es ist so ein bisschen wie, wenn man im Buchladen rumlaufen würde, dann hat man auch die Romantikabteilung. Und da gibt es eben auch Romantik in allen Varianten. Ne? Im England des viktorianischen Zeitalters oder in der Gegenwart oder vielleicht auch im 17. Jahrhundert auf einem Piratenschiff oder sowas. Das sind alles typische Romantik-Plots oder Genres, die man nehmen kann.
Gibt es da noch eine andere Bezeichnung für? Weil das eine beschreibt ja im Grunde das Setting und die vielleicht typische Plot-Elemente. Also im Western ist es halt typisch, dass man in Amerika ist und wahrscheinlich Plot-Elemente hat wie den Sheriff und so. Aber Horror oder auch Romantik ist ja eher was dann den Rezipienten im Gefühl beschreibt. Und eben nicht das, was im Film dargestellt wird, oder?
Einerseits ja, andererseits sind diese Genre ja schon, greifen ja bestimmte Themen auch auf. Und das ist ja im Horror auch schon ziemlich Isolation und irgendwas, was Großes, Schreckliches, was man so spontan erstmal nicht besiegen kann, das Geheimnisvolle etc. Das sind ja schon Themen, die immer wieder aufgreifen. Also ich weiß nicht, gibt's einen anderen Begriff? Kennt jemand einen? Ich kenne keinen.
Ich glaube, das ist ein bisschen die Frage der Definition von Genre. Weil Genre ist immer was relativ Schwammiges, was sich an einigen prototypischen Elementen festmacht. Manchmal ist es das Setting, manchmal sind es typische Plots, manchmal sind es typische Themen, Topoi, Tropes, die immer wieder vorkommen, und meistens ist eine Kombination von allem. Wenn man an den Rändern schaut und an den Vermischungen der Genres, dann wird es sehr, sehr schwammig. Aber wenn man im Kern schaut, dann findet man schon das, was das Ding ausmacht. Und da gibt es schon Elemente. Also es gibt Elemente wie das Monster, es gibt Elemente wie das unheimliche Gebäude, eben Isolation, Dunkelheit, Dinge, die Angst auslösen, wie zum Beispiel fehlende Gesichter, wie Clownmasken oder Puppen etc. etc. Oder ganz wichtig ist auch der Tabubruch, also zum Beispiel das Tabu des Todes, also dass der Tod überwunden wird und die Toten wieder auferstehen bei Vampiren und Frankenstein-Mythos, Zombies natürlich. Also das Thema Tod ist ein ganz wichtiges, das, glaube ich, im Zentrum des Horrorgenres steht. Und ich habe auch mal eine Definition gelesen, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, über die ganzen fantastischen Genres, und die haben gesagt, es geht letztlich in den fantastischen Genres immer um eine Erklärung des Unerklärlichen. Und während im Science Fiction das die Erklärung die Wissenschaft übernimmt und in der Fantasy die Magie, die Zauberei, ist es eigentlich im Horror dann das Religiöse fast, ja, der Mythos, und deswegen auch das religiöse Tabu des Todes, das dann durch zum Beispiel den Vampir überwunden und gebrochen und pervertiert wird. Fand ich noch eine lustige Definition. Ich weiß nicht, wie religiös wir heute werden.
Gute Frage. Finden wir es heraus. Wir haben jetzt sozusagen Horror kurz umrissen. Und das Besondere an einem Horror-Rollenspiel ist natürlich, dass wir auf der einen Seite das haben, was wir gerade beschrieben haben. Also wir haben diese Emotion Horror, die wir gerne auslösen möchten. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch noch die ganzen anderen Sachen, die so ein Rollenspiel ausmachen. Das heißt also, wir wollen irgendwie eine Geschichte erzählen, wir wollen Abenteuer erleben, wir wollen Dinge entdecken und nachforschen und wir wollen natürlich auch noch unseren Charakter ausspielen. Das sind auch alles Dinge, die noch zusätzlich dazukommen zu dem eigentlichen Horror. Darum könnte man vielleicht auch sagen, also Horror zu leiten ist vielleicht gar nicht so einfach und ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast und dieser kleinen Reihe hier ein paar Tipps geben können noch, wie man eben besser oder mehr Horror an den Spieltisch bringen kann. Denn wie Andreas ja schon sagte, man kann das generell auf alles packen. Also ich erinnere mich, es gab, glaube ich, mal so ein DSA-Horror-Abenteuerband, wo speziell Abenteuer drin waren, die irgendwie unheimlich waren. Es gibt D&D-Abenteuer oder eine Pathfinder-Kampagne zum Thema Horror, wo es um klassische Horror-Tropes geht. Und natürlich gibt es ganz typische Horror-Rollenspiele, wie eben Cthulhu, was wahrscheinlich als der größten und bekanntesten ist, zumindest hier in Deutschland. Die World of Darkness aber auch. Und die World of Darkness verfolgt wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Konzept, gerade mit ihren Vampire- und Werewolf-Reihen, wo man ja dann das Monster selber spielt. Jetzt kann man zwar Horror in jedem Genre spielen, aber es gibt natürlich auch noch verschiedene Spielarten von Horror. Also Horror an sich ist ja ebenfalls nicht ein geschlossenes Ding, sondern ist ziemlich schwammig, wie Markus vorhin schon sagte. Was für verschiedene Arten von Horror gibt's denn?
Super, super weit. Was gibt's alles? Es gibt den klassischen Gothic-Horror, düsteres, einsames Herrenhaus, am besten alles in Schwarz-Weiß vorstellen, Atmosphäre, Slasher als Subgenre wahrscheinlich, in der der Böse, ja, am besten maskierte Mann ein Mädel nach dem anderen abschlachtet. Klassisch war irgendwie meine Beschreibung, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, irgendein Drehbuch, das Monster in the House, quasi die Protagonisten in einen abgeschlossenen Raum reingeworfen werden, der auch alles sein kann, vom Haus bis zur kleinen Stadt über die Raumstation und dann wird quasi eine Gefahr reingesetzt. Und das umschreibt wahrscheinlich relativ viel, aber was gibt's noch für Genre?
Splatter natürlich.
Ja, Monster-Horror generell ist ein großes Ding, also bis hin am Rand dann wieder zu Godzilla. Und ich würde sagen, also was du vorher mit World of Darkness angesprochen hast, das geht für mich unter Urban Fantasy, das ist auch so am Rand. Aber also diese ganzen klassischen Horrorfiguren, die wir vielleicht aus den Hammer-Horrorfilmen kennen oder auch aus den klassischen Universal-Horrorfilmen aus den 30er, 40er, 50er Jahren. Die sind ja auch ihre Subgenres, also Vampire, Werwölfe, Frankensteins, Monster, das sind so.
Die Mumie.
Die Mumie, richtig, nicht zu vergessen.
Ja, nicht zu vergessen. Zombies, gerade ganz groß in Mode.
Oh ja, das ist genau auch nochmal ein anderes Ding, ja. Ja, dann gibt es natürlich noch den ganzen kosmischen Horror, der von Lovecraft abgedeckt wird. Also die merkwürdigen Kreaturen, deren bloße Existenz uns schon wahnsinnig macht, wenn wir sie sehen.
Und ich finde auch so der klassische Gruselfilm, den gibt es auch noch. Also Übernatürliches generell. Ja, zum Beispiel The Haunted House, ja, das ist auch so eine Geschichte. Also ein unheimliches Haus, das von einem Geist heimgesucht wird oder so. Was denn so in Richtung Mystery auch geht. Irgendwas geschieht, eine große Frage, ist es real, ist es nicht real? Das ist auch so eine Spannung, die in dem Horror, dem fast schon klassischen Horror auch innewohnt.
Was meint ihr denn? Gibt es Genres, die einfacher zu leiten sind als andere? Also ist Splatter leichter zu leiten als beispielsweise ein Geisterhaus-Horror?
Ja, definitiv, ja.
Zu leiten wahrscheinlich schon, aber ob es den gleichen Effekt hat wie ein anderes Genre, da bin ich sehr unschlüssig. Ich glaube, Slasher-Geschichten sind sehr einfach zu leiten, weil es halt relativ, wenn man sehr plakativ arbeiten kann, muss halt nicht sehr subtil in die eventuellen Charaktereigenschaften des Spielers rein. Aber ob es dann unbedingt auch sehr tiefgreifend Wirkung hat.
Gut, das ist dann ja wieder ein ganz anderes Thema, ne? Aber ich meine, so eine Splatter-Geschichte ist schon wesentlich einfacher zu leiten als eine Gruselgeschichte, Gothic Horror oder ähnliches, weil da kommt ja die ganze. Wir haben die Emotionen immer noch gar nicht so richtig definiert. Ich würde jetzt mal allgemein Angst sagen, darum geht es ja hauptsächlich. Kommt halt dann mehr in den Ekel rein. Man kann, also wenn man da genug Fantasie hat und genug aufplatzende Pusteln und Köpfe und tralala beschreibt, dann hast du deinen Splatter und hast das Genre abgedeckt und welche Wirkung das dann auf die Spieler hat, außer dass einer sagt, boah, jetzt reicht's aber, müsste man noch diskutieren. Aber es ist schon, je nachdem, was man erreichen will, unterschiedlich schwer zu leiten. Wie die Auswirkungen am Ende sind, muss man sehen.
Ja, ich denke, die unterschiedlichen Genres haben sehr unterschiedliche Standardplots sozusagen. Also wer auch immer den Film Scream mal gesehen hat, der weiß ja, dass man durchaus ganz genau wissen kann, wie der Plot sich abspielt, weil es so ein Klischee ist und trotzdem Spaß daran haben kann. Und ich glaube, das ist ein Teil der Wirkungskraft von Genres generell und von Horror im Speziellen, dass wir halt alle wissen, wie eine gewisse Geschichte sich abspielt. Und je besser ich mich darin reinfüge als Spieler, aber auch als Spielleiter und darauf vorbereiten kann und weiß, was sind die Punkte, die ich abhandeln muss, desto besser wird es funktionieren. Wenn ich natürlich so einen Slasher- oder Schocker-Horror habe, ist es halt leichter, weil das funktioniert nach dem Prinzip still, 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 bumm. Und das kann ich dann fünfmal hintereinander machen und dann ist der Abend hoffentlich gelungen.
Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, wenn wir uns dann von den Genres wegbewegen. Es gibt hunderte Unterteilungen von den Genres, muss man auch so sagen. Also ne, die ganzen Sachen werden nochmal alle feiner untergliedert. Aber bleiben wir mal bei dem Leiden an sich, beziehungsweise mit dem Horror im Spiel. Es geht ja schon darum, eben diese Emotionen zu erzeugen, ne? Also Angst, Furcht, Ekel, ein gewisses Unwohlsein oder sowas. Es ist natürlich die Frage, worauf lässt man sich da ein als Spieler und wie weit kann ich gehen als Spielleiter? Hattet ihr schon mal so eine Situation, wo ihr gedacht habt, ah, das ist vielleicht jetzt unpassend in dieser Runde? Also so eine Situation, dass man als Spielleiter nicht genau weiß, wie viel kann ich meiner Gruppe zumuten an Situationshorror?
Also ich hatte das mal ganz kurz, als wir eine neue Spielerin bekommen haben. Ich muss dazu sagen, ich leite nur Cthulhu. Hab zwar mit ihr vorher so ein bisschen abgeklopft, okay, hat sie vielleicht irgendwelche Phobien, die nicht angetastet werden dürfen, beziehungsweise vielleicht sogar sollen. Gibt's Bereiche, die sie auf gar keinen Fall irgendwie berührt haben will im Spiel? Das war zwar alles geklärt, aber letztendlich ist es dann im Spiel ja doch schon so, dass ich mir dann doch nicht so hundertprozentig sicher war und vielleicht bei manchen Dingen doch ein kleines bisschen zurückhaltender war dann. Aber es ist zum Glück nicht passiert, dass mir die Spieler vom Tisch weggerannt sind. Soweit noch nicht. War bei euch da mal irgendwie eine schwierige Situation?
Naja, also am Spieltisch hier und auch bei ganz vielen Demo-Runden, die ich gemacht habe, kam das eigentlich nie vor, weil ich glaube, der Rahmen ist klar abgesteckt. Jeder weiß, der an den Spieltisch kommt, was ungefähr erwartet wird. Und so bitter ernst nehmen wir das auch nicht. Also ganz ehrlich, ein echtes Unwohlsein will ich auch nicht auslösen. Ich möchte mehr eine Spannung und ein wohliges Gruseln auslösen. Das wäre für mich der Idealfall. Das Einzige, was mal passiert ist, ist bei dem großen Gatsby, also Gatsby und das große Rennen, wo das schon ein ziemlich extremes Szenario ist. Wir haben, also ihr habt in dem Podcast auch schon öfter mal darüber gesprochen, wo ein Spieler dann da war, der einfach komplett verwirrt war oder es war sein Charakter, ich weiß es nicht. Der ist dann einfach in der Runde gesessen und hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wie was hier abgeht. Also das geht mir jetzt einfach zu weit. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Und ich war einfach nicht sicher, ist das jetzt er oder sein Charakter? Und ich habe jetzt einfach mal dann angenommen, dass es sein Charakter war.
Im Zweifel für das Spiel.
Genau.
Aber sehr gut rübergebracht, das Ganze. Gutes Method Acting.
Absolut. Ansonsten, ja, natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man Dinge antriggert und es der einen oder anderen Spielerinnen, Spieler mehr kalt den Rücken runterläuft als den anderen. Da gibt es die lustige Vogelmann-Anekdote, aber ich soll ja nicht so viele Anekdoten erzählen.
Was mache ich denn als Spielleiter in so Situationen? Also sollte ich vorher abklären, was sozusagen geht und was nicht? Oder auf welchem Level arbeitet man denn hier am besten, um ganz konkret jetzt auch zu sein? Wenn jemand Angst hat vor Spinnen und man hat so eine Gummispinnenattrappe vorbereitet, sollte man das lieber sein lassen? Oder sollte man sagen, hey, dafür sind wir doch hier, wir spielen Horror. Du fährst ja auch Achterbahn.
Nein, ich denke, das muss vorher abgeklärt sein. Es gibt ja auch Leute, die wollen Ängste getriggert haben, die vielleicht nicht so umfassend sind, dass es für sie ein gefährliches Gefühl wird, aber ich habe zum Beispiel einen Spieler, der ist, ich sag mal, der hat Angst, beispielsweise auf einer Bühne stehen zu müssen und was zu erzählen. Und dann gab es natürlich eine Situation in einem Spiel irgendwann, und das war abgesprochen, dass ich das anfassen darf. Da musste er dann einfach spontane Rede halten vor 30, 40 Mann. Und die hat er dann noch ausspielen müssen. Und das war für ihn unangenehm, aber unterhaltend unangenehm. Also ich denke, die Absprache vorher ist gut.
Prinzipiell würde ich auch sagen, dass eine Absprache gut ist, aber die ist, glaube ich, in der Praxis in fast allen Fällen unnötig. Also die einzige Absprache, die wirklich ganz dringend irgendwie entweder allen klar sein sollte oder die man vielleicht mal erwähnen könnte, ist, Leute, wenn es euch zu viel wird, dann bitte habt keine Hemmungen, das mal kurz zu sagen. Aber jede einzelne Phobie abchecken wollen, wenn ich ein normales Cthulhu-Abenteuer habe, sag ich mal, wo die Charaktere ein bisschen Detektiv spielen und am Ende ist ein großes Monster und die werden einer vielleicht ein bisschen eingekesselt und vielleicht stirbt eine Figur oder so, dann sind das, glaube ich, alles keine Sachen, die so nah gehen, dass man da jetzt im Spiel irgendwie, also da muss man schon eine sehr, sehr spezielle Phobie haben oder sehr, sehr ausgeprägt irgendwas haben, dass einem das dann vom Spiel her unangenehm ist. Und ich glaube, dann hat man hoffentlich als Spieler dann auch den Mut zu sagen, Leute, nehmt es mir nicht übel, das geht mir gerade ein bisschen zu weit. Das ist vielleicht das, was man am ehesten klärt. Sonst, wenn man als Spielleiter schon im Abenteuer weiß, dass man bestimmte Sachen extrem ins Spiel einbringen will, wie, was weiß ich, Spinnenphobie oder die Charaktere dazu bringen, dass sie in Situationen kommen, wo sie Dinge tun müssen, die sie als normale Menschen total verabscheuen würden oder irgendwie sowas, dann lohnt sich es bei diesen speziellen Sachen mal nachzufragen oder vorher mal umzufragen, sonst halt meistens halte ich es ehrlich gesagt für unnötig.
Generell kann man ja auch sagen, also ohne jetzt alle Phobien seiner Spieler abzuhaken, kann man ja immer mit den typischen Klassikern gehen. Also Dinge, die uns eben als Menschen generell Angst machen. Eben es ist dunkel, es sind merkwürdige Geräusche, merkwürdige Gerüche, was auch immer. Eben die Klassiker, die alle irgendwie in ihrer DNA noch drin haben, die kann man natürlich immer triggern und die sind sozusagen auch in vielen Horrorfilmen immer präsent, auch wenn es um irgendwas ganz anderes geht.
Ja, was ich auch noch finde, ich glaube, wir müssen auch nicht allzu viel Angst davor haben, dass wir Leute da traumatisieren, weil wir machen ja nicht Live-Rollenspiel, wir machen Tisch-Rollenspiel. Und es hat jeder Spieler, jede Spielerin immer die Gelegenheit, sich ein Stück weit rauszunehmen aus der Immersion. Und das ist oft, wenn es ein Problem gibt, dann sehe ich eher die Reaktion, dass jemand abschaltet und nicht mehr sich ein bisschen zurücknimmt aus dem Plot. Und das ist vielleicht auch ein Anzeichen, wo man als Spielleiter sagen muss, okay, das läuft aus dem Ruder oder das geht in die falsche Richtung. Da müssen wir mal durchatmen oder zwischendurch Pizza bestellen oder was es auch immer ist, um aus der Immersion rauszukommen.
Jetzt kommen wir eigentlich so zum Kernthema des Ganzen, also zumindest zu diesem ersten Podcast. Und zwar die Frage, wie viel ist überhaupt möglich an Horror in so einem Rollenspiel? Also ist es wirklich möglich, dass da jemand hier mit Gänsehaut da sitzt und sozusagen hier nicht mehr alleine aufs Klo geht, weil er irgendwie Angst hat? Liegt natürlich immer an jeder Gruppe, aber ganz generell, wir sind jetzt alle vier sehr erfahrene Spielleiter in dem Genre, würde ich sagen, machen das schon mehrere Jahre lang. Und in meiner Zeit habe ich, glaube ich, nur ein- oder zweimal eine Situation gehabt, wo wirklich jemand ein Schauern an seinem Rücken verspürt hat. Von Erschreckmomenten sei mal abgesehen. Das ist relativ leicht zu machen. Das klappt auf Cons ganz gut, wenn die Leute auch so gar nicht genau wissen, was sie da so spielen. Dann ist das ganz gut.
Der klassische Danielsche Tischklatscher.
Genau, der Daniel Tischklatscher funktioniert immer. Muss man auch ein bisschen antäuschen im Laufe der Zeit. Funktioniert dann aber sehr gut. Ist aber nur ein Schockmoment. Dieses wirkliche Gruseln ist weitaus schwieriger. Was ist denn da überhaupt möglich? Ist das überhaupt möglich, Andreas?
Ja, wir hatten uns ja schon mal sehr intensiv darüber unterhalten. Mir ist das als Spielleiter vielleicht dreimal gelungen, Leute. Ich nenne es mal Gruseln. Das hat man am Tisch nicht gemerkt, aber sie haben mir hinterher erzählt, dass das eine sehr stimmungsvolle Situation gewesen wäre. Das war, glaube ich, nur ein einziges Mal im Horrorrollenspiel, der Rest war Fantasy oder irgendwo anders. Teilweise war es, das ist einfach eine Situation, eine neue Spielerin, die, und in dem Dungeon hatten wir Spinnen und sie hat mir erzählt, sie hat von Spinnen geträumt und fand das ganz toll irgendwie. Also nicht den Traum, sondern das Spiel. Mit Absicht gelungen ist mir das bisher ehrlich gesagt noch nie. Als Spieler habe ich es einmal erlebt, wo der Spielleiter das sehr gut gemacht hat. Und das war auch weniger, dass ich da jetzt gesessen habe und es lief mir kalt den Rücken runter. Aber es war einfach eine sehr, sehr spannende, einem Horrorfilm angemessene Situation, wo wir durch ein leeres Haus sind und irgendwie die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass da irgendwas Fieses ist. Und das war einfach insgesamt eine sehr schöne Situation. Aber richtig echt gegruselt, so mit Schauer über den Rücken oder sowas, habe ich bisher noch nicht erlebt. Habt ihr das mal geschafft? Und vor allem mit Absicht oder ohne Absicht?
Ja. Tatsächlich. Also ich wundere mich tatsächlich gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, spielt er mit Musik?
Mit allem hier. Die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, die man hat.
Also entweder habe ich...
Ich habe auch abgebrühte Scheißkerle bei mir.
Ja. Vielleicht ist es das, ich weiß nicht. Also es ist sogar so, dass ich sogar als Leiter in manchen Situationen Gänsehaut bekomme. Aber vielleicht bin ich auch ein Lappen.
Nein, mir geht das genauso, Patrick. Mir geht das genauso.
Sehr gut, das beruhigt mich gerade. Aber dann kennst du die Situation ja wahrscheinlich. Also wir hatten das vor kurzem, ich habe ein One-on-One gehabt mit einem Spieler. Wir spielen über Hangout und ich habe die Situation beschrieben und ich weiß ja verdammt nochmal, was passieren kann oder wird sogar. Und trotzdem war es gruselig für mich. Und zwar so gruselig, dass ich dann in der Pinkelpause tatsächlich doch mal noch ein Licht mehr anhatte im Flur. Keine Ahnung, also das geht bei mir tatsächlich. Markus?
Ja. Ich finde auch, also das ist wahrscheinlich tatsächlich eine Frage, wie sehr die Spielgruppe oder einzelne Spielerinnen, Spieler und der Spielleiter selbst auch Lust hat, sich da reinzusteigern. Aber es gibt so einzelne NSCs, die ich sehr gruselig finde oder die manche meiner Spieler extrem gruselig finden. Wieder die Vogelmann-Geschichte, wo also eine meiner Spielerinnen, die zufällig auch meine Freundin ist, einen total verrückten, durchgeknallten NSC auf die Art und Weise, wie der gesprochen hat, extrem gruselig fand. Das Abenteuer hat in Wien gespielt und sie hat dann einige Wochen später hat sie mir ein SMS geschrieben aus der U-Bahn. Er sitzt mir gegenüber. Er macht genau dasselbe Geräusch. Solche Dinge sind toll. Oder manchmal, also was mich persönlich am meisten reinzieht, sind gute Beschreibungen, auch von guten Spielleitern, ja, wo ein Raum, wo am Schluss etwas Gruseliges aufgebaut ist, so von außen nach innen beschrieben wird und am Schluss die Pointe kommt und einem der Schauer runterläuft oder keine Ahnung, man geht in etwas, in eine Landschaft hinein und wird immer verwelkter und verderbter und pilzüberwucherter und im Hintergrund wabert noch irgendeine unheimliche Musik. Das sind schon stimmungsvolle Momente. Ja, ich meine, vielleicht sind eure Ansprüche sehr hoch. Ich weiß nicht, ob das Grusel ist. Ich finde es gruselig.
Ich würde sagen, man kann diesen Horror auf zwei Arten erzeugen. Einmal auf die Art, wie Markus sie gerade gesagt hat, also mit Hilfe von Beschreibungen oder auch, was Patrick natürlich auch immer sehr gerne nutzt, ist Musik und solche Geschichten. Dann vielleicht auch gerade eben Dinge, die im krassen Gegensatz zu dem stehen, was man gerade beschreibt, also die freundliche Tanzmusik aus den 20ern in dem leerstehenden Geisterhaus. Sowas funktioniert natürlich immer ganz gut. Das ist diese eine Methode, wie man diesen Horror erzeugt. Die andere Methode, würde ich sagen, ist eine mechanische Art. Also du kannst auch mithilfe des Systems Horror erzeugen. Ich meine, beim Cthulhu-System ist es natürlich klar, wir haben diese Stabilität, die jeder Charakter hat und die wird im Laufe des Spiels immer niedriger, weil man immer mehr schreckliche Dinge sieht. Aber ich würde auch noch was anderes sagen, was vielleicht auch für so Spiele gelten wie D&D oder Lamentations of the Flame Princess, was ja so ein Oldschool-Ableger davon ist. Und zwar, dass die Charaktere durchaus fragil sind. Und dass im Gegensatz zu vielen anderen Rollenspielarten, also Fantasy oder Science Fiction oder sowas, dass hier nicht der Erfolg der Spielgruppe garantiert ist. Beim Horror bist du sozusagen immer in der Schwebe. Würdet ihr mir da zustimmen oder ist es eher so eine theoretische Herangehensweise?
Ich finde das ganz wichtig. Also bei Horror darfst du keine Teflon-Charaktere haben, die dann sagen, nein, aber ich habe eine +5-Rüstung, mich macht das nichts. Aber nein, natürlich habe ich mich vorbereitet. Wie? Ich werde nicht überrascht, denn ich habe ja die Fähigkeit sechster Sinn und ich habe das bereits gemerkt. Also wenn die Spieler, und da geht es gar nicht mehr um die Werte der Charaktere, wenn die Spieler mit diesem manchmal in Fantasy verbreiteten Impetus dahergehen, mich kann nichts schrecken, ich stehe über allem, mein Charakter meistert das, dann wird das nicht funktionieren. Diese Zerbrechlichkeit, die Möglichkeit des Charaktertodes und auch der Wille und die Lust der Spieler, den eigenen Charakter einfach mal in den Abgrund springen zu lassen, damit die Story stimmungsvoll ausgeht oder damit die Geschichte ein Ende findet, wie sie eine Horrorgeschichte würdig ist, das ist für mich notwendig.
So wie du beschrieben hast, wie du Horrorrollenspiel erlebst und was dich da gruselt und so weiter, würde ich sagen, könnte das sogar einfach eine generelle Sache sein. Also man muss sich als Spieler darauf einlassen, sehr, sehr stark. Und man muss den Willen haben, sich da zu gruseln. Also das ist, ich bin vielleicht einfach nicht der Typ dafür. Ich mache zu gern Witze und da nicht so den, keine Ahnung, ob es nicht der Drang ist oder ob das ein Schutzmechanismus ist oder was auch immer, dass es vielleicht einfach daran liegt, dass ich mich da nicht, also oder die Definition, was ich jetzt als Grusel empfinde. Ich würde, gibt so sehr spannende Situationen einfach, die würde ich dann schon so als quasi gruselig beschreiben wollen. Aber dieses drauf einlassen ist wichtig und das ist dann wahrscheinlich auch nur halb abhängig von den Mechanismen, die da dran liegen. Also ich zum Beispiel finde, die geistige Stabilität von Cthulhu extrem ungruselig. Liegt vielleicht wieder an mir, aber das ist so, das ist so ein bisschen geistige Trefferpunkte und ja, okay, ich bin am Ende wahnsinnig, ist ja gut. Aber fördert bei euch die geistige Stabilität Grusel am Tisch?
Nee, gar nicht. Also für mich ist das auch eher so ein Angebot für die Charakterausspielung. Das machen meine Spieler zum Glück ganz gut. Die sehen dann einfach, okay, ich habe immer weniger Trefferpunkte und werden dann halt immer wahnsinniger tatsächlich. Aber ich glaube, Grusel ist das nicht. Also diese Fragilität der Charaktere ist, glaube ich, das Relevanteste. Weil Angst ist ja, glaube ich, immer die Reaktion darauf, dass der Körper vor Verfall oder der Geist vor Verfall geschützt werden soll. Insofern ist es ja wichtig, dass das auch möglich ist. Und deswegen ist zum Beispiel eben, weiß ich nicht, Shadowrun oder Deadlands unter Umständen nicht so gruselig, weil ich weiß, ich kann im besten Fall ja sowieso alles überleben. Aber bei Cthulhu ist es ja dann eher so, dass man eben gar nichts überlebt. Da ist ja schon der Sprung von der Tischkante risikoreich.
Kommt auch an, wie groß der Tisch ist.
Ja.
Na. Und ob du Springen als Fertigkeit hast.
Das, ja, richtig.
Es muss auch gar nicht der Tod sein, aber ich glaube, es muss etwas auf dem Spiel stehen. Das ist ganz wichtig. Es muss tatsächlich, ja, genau. Ob es jetzt die geistige Gesundheit ist oder das eigene Leben, das Leben des Charakters natürlich, oder etwas, was ganz, ganz wertvoll ist, die letzte Hoffnung, die man noch in sich trägt. Ja. Das ist auch ganz wichtig, dass es diese Hoffnung gibt, weil sonst ist man einfach nur abgeklärt und sagt halt, naja, dann bin ich halt tot.
Das bedeutet für mich aber auch als Spielleiter, dass ich mich ebenfalls darauf einlassen muss, dass die Handlung oder, sagen wir mal, der Spielabend immer weitergehen muss, auch wenn die Charaktere scheitern. Also es ist ja oft in Abenteuern so, dass man zu Situationen kommt, wo die Spielercharaktere einfach durch müssen, damit die Handlung irgendwie weitergeht. Sowas sollte man, glaube ich, als Spielleiter dann so von vornherein ein bisschen in Betracht ziehen, damit man guckt, dass wenn jemand seinen Stabilitätswurf zum Beispiel nicht schafft, dass er dann nicht einfach nur da rumliegt, sondern dass es irgendwie weitergeht. Ne? Also er soll natürlich weiterhin wahnsinnig bleiben, aber man sollte sich dann schon irgendwie eine Alternativroute ausgedacht haben, was so noch so passiert.
Das Scheitern ist eben genau das Wichtige und das Spannende. Und ich glaube, es geht darum, das Scheitern auch zum Teil des Plots und zum Teil des Spiels zu machen und Spaß daran zu haben. Und deswegen sind für mich Spiele wie World of Darkness Spiele, Vampire, wo die Leute so Superman-Charaktere spielen, die alles können, irgendwo auch nicht so richtiger Horror. Nicht Horror, wie ich ihn mir halt vorstelle. Aber wenn das Scheitern zum Plot wird und das Scheitern spannend, dann ist es eben interessant. Das ist übrigens also ein Satz, der aus dem Fate-Rollenspiel kommt, ja. Nur dann würfeln, wenn der Fehlschlag genauso spannend ist wie der Erfolg.
Der Daniel wird mich hassen oder rausschneiden, mal sehen. Aber da fällt mir noch eine Anekdote ein. Und zwar, ich habe bei dir, Markus, vor 2 Jahren auf der CthulhuCon gespielt und du hast geleitet. Und mein Charakter ist, glaube ich, nach 1,5 Stunden oder so gestorben. Und das Spiel selbst ging aber noch, ich glaube, bestimmt 2 Stunden weiter. Trotzdem war es absolut gut, weil meine Sterbeszene war großartig für mich. Und ich habe mich echt gegruselt und habe mich erschrocken vor dir. Es war
ja, ich kann.
Ganz, ganz toll. Und ich glaube, das ist eben wichtig, wie du schon gesagt hast. Es gibt auch Spieler, die kommen unter Umständen aus ein bisschen anderen Rollenspielgenres und sind es auch tatsächlich nicht gewohnt, dass das Ziel des Spiels durchaus sein kann, dass der Charakter scheitert. Und dass das dann trotzdem ein Erfolg für das Spiel ist.
Das ist das mit dem drauf einlassen, was ich vorhin meinte. Also ich habe durchaus schon Fantasy-Spiele erlebt, die einfach so überhaupt nicht mit einem Horrorplot umgehen konnten. Das ist ja von vornherein absolut zum Scheitern verurteilt war. Es ist das kann leicht mal passieren. Aber ich habe jetzt noch ein Beispiel für eine Mechanik, die sehr gut im Horror funktioniert hat. Habe ich auf dem CthulhuCon auch schon mal angeboten. Dread, hat das mal einer von euch gespielt?
Ja.
Mit dem Jenga-Turm. Das ist der Hauptpunkt von Leuten, die das nicht gespielt haben, sagen immer so, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Man wird so aus der Story rausgerissen, wenn man das. Also für die Erklärung, die das nicht kennen, Dread. Die Charaktere haben keine Zahlen, da werden nur 13 Suggestivfragen beantwortet für die Charaktererschaffung. Also damals ist deine Schwester gestorben, warum fühlst du dich schuldig oder warum hast du eine Waffe mit auf den Ferientrip gebracht oder irgendwie sowas. Und im Spiel ist es so, dass da ein Jenga-Turm auf dem Tisch steht und jedes Mal, wenn man in einem anderen Rollenspiel würfeln würde, zieht man einen Stein, ganz normal nach Jenga-Regeln. Und wer den Turm umschmeißt, ist tot. Beziehungsweise aus dem Spiel, wenn er nicht sterben kann in der Situation. Und das gilt also auch, wenn man aufsteht und aus Versehen an den Tisch stößt und dabei den Turm umschmeißt, dann ist man auch tot. Das funktioniert wahnsinnig gut. Das hätte ich beim ersten Mal ausprobieren nie gedacht, was für eine Spannung man damit erzeugt, dass die Geschicklichkeitshandlung, die man da vollführen muss, dass davon der Charakter abhängt. Also ich habe große Freude auf den Inselncon gehabt, wo einer der Mitspieler wirklich seit zig Jahren Rollenspiel, ganz harter Brocken irgendwie, der freut sich riesig, wenn er ganz dicke Kanonen hat und wenn er viele Dinge totschießen kann und so. Und der war in der Mitte des Spiels, der Turm hat kaum gewackelt, sag ich mal. Und er stand also auf und meinte, verdammt nochmal, ihr habt total schweißnasse Hände, das gibt's doch gar nicht. Das habe ich mehrere Male so erlebt. Also das ist eine Mechanik, die wahrhaftig funktioniert,
ja. Falls das mal jemand ausprobiert. Ich habe das tatsächlich zu Halloween jetzt dieses Jahr wieder gespielt. Das war ganz spannend, weil eine absolute Rollenspiel-Neuling Dame da mitgespielt hat, die Freundin von einem langjährigen Spieler in meiner Gruppe. Und ich habe mir den Spaß gemacht und ich habe zufälligerweise da, wo der Turm dann umgefallen ist, fotografiert. Und man sieht auf diesen Fotos, ich stelle auch gerne für den Blog zur Verfügung, man sieht auf diesen Fotos, wie die Leute, während dieser Stein gezogen wird, schreien, auf ihren Fingern herumkauen und generell die Spannung durch den ganzen Körper durchgeht. Sie sind rot im Gesicht, ja. Also es ist wirklich das Symbol des Turms, der immer wackeliger wird und man merkt, es ist gleich soweit. Das funktioniert.
Erstaunlich. So ein Foto habe ich übrigens auch. Das hat bei uns einer mitgemacht. Da ist ja, man sieht noch ein paar Steine, die in der Luft sind und der eine hat also die Hände vor den Mund geschlagen und einer fasst sich an den Kopf und schreit dabei und so weiter. Das ist wie ein Werbefoto für das Spiel.
Ja, genau.
Das ist echt irre.
Ja. Ist auf jeden Fall, Dread hat auf jeden Fall eine sehr interessante Mechanik, haben wir auch gespielt. Gibt es auch eine Episode zu, verlinke ich dann unter dieser. Zum letzten Punkt würde ich gerne kommen, ebenfalls etwas, was man vor dem eigentlichen Spielabend macht, das ist natürlich die Charaktererschaffung. Die Charaktererschaffung ist sozusagen immer das Schlüsselelement von so einer Rollenspielrunde, wenn es darum geht, hey, was spiele ich denn heute? Nehme ich den Privatdetektiv oder nehme ich den Tempel Ritter oder was auch immer. Gerade bei einer Horrorgeschichte würde ich sagen, dass die Charaktererschaffung noch ein bisschen wichtiger ist als sonst. Denn wenn ich viel investiere in meinen Charakter, habe ich auch sozusagen mehr Furcht, wenn er eben alleine in den Geisterhauskeller geht. Weil es ist ja mein Charakter, ich habe ihn aufgebaut und er hat so ein paar Verknüpfungen mit anderen Charakteren und sowas. Aber ich habe eben ein besseres Bild und es ist besser so ein als dieser Abreißcharakter, den man so hat. Stimmt's, André?
Nein. Also ich weiß, dass die Meinungen da sehr weit auseinandergehen. Ich weiß, wie ich das für mich mache. Und wie gesagt, mindestens einmal hat es ja auch ein Spielleiter geschafft, mich zu gruseln. Ich habe gerne einen Abziehcharakter, den ich auswürfel und dann im Beruf nehme und dann im Spiel gucke, was das für ein Typ wird. Also es ist nicht so, dass ich da kein Bild von der Figur habe, sondern das Bild ergibt sich während des Spiels und ist somit unabhängig von Dingen von außen erstmal. Also auch das Verhältnis zu den anderen Charakteren kann sich ganz wunderbar während des Spiels entwickeln. Ich habe dann halt irgendwann im Spiel entdeckt, dass der Typ eine Schnodderschnauze ist oder dass der, keine Ahnung, super gern Butterbrötchen isst oder irgendwas, was sich halt während des Spiels ergeben hat. Daraus ergibt sich dann das Spiel und das Gefühl für die Figur. Das mache ich aber relativ ungern vorher, weil vorher immer Bedingungen für den Plot setzt. Und da ich gern vorgefertigte Horror- und speziell Cthulhu-Abenteuer spiele, finde ich es oder entdecke ich es häufig, dass dann so vorgefertigte Sachen, wo sich die Leute was ausgedacht haben für ihre Figur, was irgendwo sein könnte, dass das eher den Plot im Abenteuer behindert, als dass es ihn wirklich fördert. Also es ist halt so mein schwerkranker Vater, der zu Hause liegt und um den ich so eine Angst habe, der wird halt auf einmal völlig unwichtig, wenn ich einmal um die Welt reisen muss, um Nyarlathotep Totep zu besiegen oder so. Wenn dann der Charakter sagt so, ja, aber ich habe ja immer einen schwerkranken Vater, ich kann nicht weg, ist damit der Plot kaputt und es unterstützt den Plot nicht unbedingt. Also
es soll natürlich schon irgendwie mit dem Plot zusammengehen. Insofern fand ich die Dread-Charaktererschaffung ja ganz nett, wegen dieser Suggestivfragen. Und am Ende hat man ein relativ schönes Bild von dem Charakter.
Aber kurz noch was dazu sagen darf? Bei Dread funktioniert es für dies eine Abenteuer. Weil Dread auch nur für One-Shots geeignet ist. Für One-Shots jederzeit, super, finde ich toll. Wenn ja alles miteinander verbunden wird und das funktioniert alles super. Bloß schon im zweiten Abenteuer wird es dann schon schwieriger, diese Vernetzung und was man so aufgebaut hat, in das Horror-Abenteuer einfließen zu lassen, wenn man den Charakter behalten will. Für One-Shots rede ich nicht drüber. Das ist, da bin ich jederzeit der gleichen Meinung.
Ja, Markus, Patrick, ihr hört ja, wir haben hier zwei Gegenpunkte, die nicht miteinander zu vereinbaren sind. Um dann den religiösen Aspekt jetzt reinzubringen, welchen salomonischen Weg finden wir denn jetzt, um uns beide
zusammenzubringen? Ich glaube, es kommt immer auf die Perspektive an. Also Ich habe gerade parallel beim Zuhören überlegt und habe gemerkt, als Spieler sind mir tatsächlich vorgefertigte Charaktere auch lieber. Also ich kenne das eben sehr aus der Con-Situation, dass ich irgendwo hinkomme, bekomme dann irgendeinen Charakter und muss dann eben schauen, was ist denn das für einer? Und das ist für mich meistens sehr spannend als Spieler. Ich weiß aber auch um die Problematik, dass erstellte Charaktere von meinen Spielern bei einem vorgefertigten Plot dann manchmal schwierig sind, weil eben der todkranke Vater im Altersheim dann die Weltreise doch eher behindern als fördern würde. Ich hatte aber vor kurzem ein Abenteuer, dass ich fast komplett auf dem ausgedachten Charakter meines Spielers aufgebaut habe. Und da war das sogar gut, weil der hatte dann plötzlich ein kleines Kind. Und dann dachte ich, kleines Kind, da kann ich einen Hebel ansetzen. Und dann ist das halt auch entführt worden. Und schon war der Stress da. Also ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Es gibt keinen geraden Weg, außer der Markus kennt jetzt einen.
Ich bin tatsächlich eher auf Andreas' Seite hier, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass zumindest die Horrorspiele, die ich mag, insbesondere Cthulhu, extrem plotgetrieben sind. Also dass hier das Genre-Element sehr stark durch die Struktur der Geschichten gestaltet wird und dass die Hauptcharaktere, also die Spielercharaktere, sehr stark so Jedermanns sind, so Everyman-Charaktere. Und das ist für mich ein Teil des Spiels. Wenn jeder zu jedem Zeitpunkt oder auch nur häufiger es für sehr wichtig halten würde, seine eigenen Backstories auszuspielen, seine Hintergrundgeschichten ins Spiel hineinzubringen und losmarschiert und irgendwelche Nebenplots erledigt, dann sind wir wieder im Fantasy-Spiel. Ich glaube, für ein konzentriertes und plotgetriebenes Horrorspiel ist es tatsächlich förderlich, Charaktere zu haben, die so ein bisschen zweidimensional sind und vielleicht eher im Laufe des Spiels sich entwickeln, so wie du das gesagt hast, Andreas.
Ja, genau, mit dem Argument, weil das halt der Plot ist. Also zum Beispiel die Aspekte in Fate, wenn wir jetzt irgendwas nehmen, würde ich für extrem ungünstig für ein Horror-Rollenspiel halten. Es sei denn, man baut das eigentliche Abenteuer um den einen oder anderen Aspekt drumherum, was dann ja eventuell wieder so ein Pseudo-One-Shot wäre, sag ich mal. Ne? Dann tritt dann halt diese Figur das nächste Mal wieder in den Hintergrund. Aber bei Cthulhu halte ich es immer noch für einen Vorteil, dass man ein paar Attribute hat, ein paar Fertigkeiten und einen Beruf und der Rest nicht vom Regelwerk gegeben wird, sondern von dem, was ich in die Figur reinlege. Und dann kann ich mir überlegen, wie ich die Figur gerne spielen möchte und dann bin ich selbst dafür verantwortlich, dass ich die fühle. Darum geht's ja.
Ausgezeichnet. Das war unser erster Teil zum Thema Horror. Alles, was man so vor dem Spielabend macht, wenn man überlegt, was man für einen Charakter spielt, was für ein Horrorgenre man überhaupt nimmt. Falls ihr Fragen habt zum Thema Horror, bitte postet sie in die Kommentare oder irgendwo anders hin, vielleicht bei Facebook oder so. Dann können wir sie vielleicht im Laufe der nächsten Episoden beantworten. Ich danke jedenfalls für meine Mitdiskutanten und hoffe, dass wir ein wenig Licht ins dunkle, düstere Horrorkapitel bringen konnten. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, alles klar. Tschüss.
Tschüss.